Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, euer Podcast for free, wieder da für euch, aber nicht umsonst, sondern nur kostenfrei im Netz. Und bei mir begrüße ich meinen lieben Moderator und Mitfreund Beauty, der heute mit mir aus Schottland zurückkehrt. Ich habe ein schönes Wandmural gesehen, so ein Wandgemälde mit Scotty Scheffler mit einem leicht Emo-Blick, der traurig reingeschaut hat und irgendwie so, das macht mich alles nicht glücklich, Look. Ja, und nachdem irgendwie schon Coldplay dieses Jahr 2 Single produziert hat, das geht ja auch durch Social Media rauf und runter, dachten wir, dass wir die Folge mal ganz entspannt mit dem Rückblick auf die Open anfangen. Beauty, heute übrigens, kann ich ja noch sagen, ist Tag der Sommerfreizeit. Und wie passt es da besser, als dass es draußen einfach sich eingeregnet hat in diesem verregneten, gewitterreichen Sommer? Sitzen wir beide hier zusammen und sprechen mal über die Open, die ja auch schon einiges an Regen mitgebracht hat. Ich möchte aber meinen allerersten Fokus gar nicht auf das Drumherum und den Sieger Scotty Scheffler, der ein bisschen langweilig Tiger-esque gewonnen hat, richten, sondern eigentlich auf eine andere Persönlichkeit, wo ich viel mehr mir denke, wow, dass man sowas noch hinkriegt. Ich habe nämlich am ersten Tag unseren lieben Bryson in Bryson We Trust, Bryson DeChambeau, mir angeschaut, dachte so, okay, das ist ja gelaufen, der schafft den Cut eh nicht mehr. Und wiederum wurde ich eines Besseren belehrt, nämlich A, hat er den Cut geschafft und B, machte am Final Day auch noch eine -7-Runde, wo ich mir denke, ey, wenn du dir das mal anguckst vom Hero, wie heißt dieser Spruch? Von Zero to Hero, besser kann man es eigentlich, finde ich, nicht zusammenfassen, als wie krass kann man eigentlich unterschiedlich spielen von der Qualität her.
Ja, ich begrüße dich natürlich auch erstmal nach deinem Monolog zum Beginn der Folge.
Der kleine 220-Monolog muss am Anfang der Folge auch sein.
Genau, ja. Da hake ich mal kurz ein. Ich begrüße dich und unsere Zuhörer und Zuhörer natürlich auch. War unglaublich, um direkt bei Bryson anzusetzen. Eine Theorie dazu kann ich auch gleich zum Besten geben. Er hat halt am Donnerstag, was gleichzeitig der schlechteste Wettertag auch der Woche war, so ein bisschen das Pech, natürlich auch mit dem Wetter, da war ich nicht alleine, alle anderen mussten auch unter diesen Bedingungen, die zeitlich auf dem Platz waren, spielen, aber er hat halt in der ersten Runde ganz einfach keinen Ball ins Loch bekommen. Ja, die Chancen waren da, er war nicht wirklich adjusted, wie man so schön sagt. Er hatte wirkliche Probleme und war wirklich kurz davor, den Cut schon zu verspielen in der ersten Runde, wo man ja eigentlich so sagt, ja, in der ersten Runde gewinnst du keine Turniere, du kannst sie aber verspielen. Und bei ihm war es halt zu 100% genau der Fall. Denn mit dieser 7-Über-Runde hat er sich erstmal komplett in Bedrängnis gebracht. Das hat er auch danach sehr offen und ehrlich in den Interviews auch gegeben. Er war oftmals sehr knapp davor, Schläger zu werfen, gewisse Worte zu benutzen. Aber auch das macht Bryson aus, dass er es, wie er selber so schön gesagt hat, geschafft hat, sich darauf zu konzentrieren und sich dann nicht noch mehr mit rauszubringen. Und ich bin gerade nebenbei nochmal das Interview rauszusuchen, um genau seine Worte halt auch zu abzuspielen und nicht irgendwie falsch zu zitieren. Es war ein sehr beeindruckender Bryson, trotz seines nicht allzu guten Spiels. Und das war schon das Beeindruckende. Und er hat halt dann auch im Nachhinein gesagt, daran kann ich mich noch genauer erinnern. Sein Vater hat zu ihm immer gesagt, er soll niemals aufgeben. Und daran hat er geglaubt, daran hat er gekämpft. Er war danach noch auf der Range und hat dann versucht, in den folgenden Tagen alles besser zu machen. Und ja, unglaublich, wie er in den folgenden Tagen gespielt hat, denn er hat die Es gab jetzt unterschiedliche Meldungen. Die eine Meldung war, er hat den niedrigsten Score gespielt. Die andere Meldung war, er hat den zweitniedrigsten Score zum Paar gespielt. Nur Henrik Stenson war vom Score to Paar tiefer. Dadurch, dass es ein Kurs 71 war, hat Bryson die wenigsten Schläge benötigt, war aber ein Schlag mehr unterwegs zum Level Paar als Henrik Stenson damals bei seinem Sieg 2016. Und das war mehr als beeindruckend, wie er da zurückgekommen ist. Und vor allen Dingen, er hat es geschafft, am Sonntag zu einem kurzen Moment sogar auf dem geteilten zweiten Platz zu liegen mit seinem Score, den er zusammengespielt hat. Und das Witzigste eigentlich auch am Sonntag war, dass ich auf meinem Telefon kurz nachgeguckt hatte, wo würde er eigentlich liegen, wenn er jetzt am Donnerstag, sagen wir jetzt einfach mal, nur ein Überpaar gespielt hätte oder Level Paar, was ja,
genau.
Da wäre er auch außerhalb von der Cut-Linie fast gelegen. Und da wäre er dann einfach mal bei 15, 16 unter zu diesem Zeitpunkt gewesen, was natürlich dann auch nochmal die Drucksituation Richtung Scottie Scheffler, der das letztendlich, wie du schon gesagt hast, so bocklangweilig wirklich auf einer anderen Welt gespielt hat im Vergleich zum Feld. Und das war ein Bryson, der wahrscheinlich auch in diesen vier Runden es wertgeschätzt hat, Linksgolf zu spielen. Und meine erste Vermutung halt mit dem schlechten Wetter und dem extremen Wind, der halt auch da am Donnerstag war, dass sein Ballflug jetzt nicht wirklich optimal für Linksgolf ist, der tendenziell sehr hoch ist. Ja, auch diese, wie man so schön sagt, so dieses Airborne. Der Ball fällt gefühlt tot vom Himmel und bewegt sich ja nicht mehr so viel. Ist natürlich bei diesem Wind, der an der Küste da stattfindet, jetzt nicht immer das Beste, was man dann an den Tag bringen sollte. Aber Bryson hat dann, sag ich mal, den Kopf aus der Schlinge gezogen, am Freitag eine Fabelrunde auf den Platz gelegt und diese dann am Samstag und Sonntag bestätigt. Und das zeigt immer, auch, ich glaube, für jeden jetzt auf dem Weg Richtung Clubmeisterschaften, dass man nach einer ersten Runde, die vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, dass man in den kommenden Runden, es gibt ja einige Clubs, die drei Clubmeisterschaftsrunden spielen, dass man da auf jeden Fall nicht aufgeben sollte und das dann, sag ich mal, vielleicht wegdrückt, um dann zu sagen, okay, jetzt geht eine neue Runde los und ich schaffe es dann vielleicht so, meinen Score im Zaum zu halten.
Ich weiß, wir hatten mal auch ein Episodenbild mit diesem typischen Frosch, der im Hals des Storchen noch sitzt und ihn wirkt. Und mal genau darüber gesprochen, über dieses Nicht-Aufgeben-Mentalität. Und ich glaube, das fällt uns Amateur oder ich sag mal vielen Amateur-Golfern sehr schwierig, wenn halt die ersten drei Löcher da, weiß ich was für ein Score zusammenkommt, Triple-Bogey, Quadruple-Bogey, irgendwas, dann heißt es meistens immer schon, naja, jetzt ist ja eh alles gelaufen, jetzt ist ja eh alles durch. Und ich glaube, das ist halt, was du auch oft immer hörst bei den Kommentatoren, was die dann gesagt haben im Originalton. Ja, ist alles ein bisschen Patience und auch Vertrauen darauf, dass es wieder wird und halt nicht irgendwie so krass gegensteuern, sondern einfach wieder, ja, also Bryson hat es dann gegrindoutet, das kennt man ja auch. Irgendwas hieß dann auch, er hatte andere Eisen oder irgendwas ist da, hat er im Setup. Aber weiß, man muss einfach irgendwas wieder finden, um die Confidence zu haben, das vielleicht auch irgendwie mid-round sich dann zu resetten in irgendeiner Art und Weise und zu sagen, hey, ich hack das schlechte Ergebnis bis jetzt einfach mal ab. Der Golfplatz hat ja 18 Loch und viele geben dann halt schon nach Loch 4 oder nach Loch 3 auf und sagen, naja, jetzt ist die Runde gelaufen. Und ich glaube, das kann man daraus immer lernen von den Profis, dass man sagt, ey, egal wie die erste Runde gelaufen ist, in der zweiten und dritten und vierten kann ich mich zumindest beweisen und wieder eine gute Runde spielen. Ne?
100%ig, ja, und mir ist das auch schon passiert, dass ich dann so eine Runde, da weiß ich nicht, mit so einem Bogey-Train 4, 5, 6 Bogies am Stück angefangen habe und jetzt nicht wirklich irgendwelche Gedanken dann letztendlich am 7. Abschlag hatte, dann nach der 18 reingekommen bin und sich im Grunde am Score gar nichts mehr verändert hat. Also es gibt halt immer die Möglichkeiten für sich persönlich dann kleine Ziele zu setzen und ich glaube auch, dass Bryson sich dann kleine Ziele gesetzt hat. Natürlich, wenn du dann auch noch spät startest am Freitag und ja, das Ganze vielleicht dann angehen muss, weil du weißt, okay,
auch vielleicht, oder?
Ja, genau, dort und dort ist jetzt die Cut-Linie. Absolut, ja, und da ist jetzt der Cut-Bereich, da muss ich jetzt irgendwie schaffen, hinzukommen. Und er hat es ja dann auch letztendlich aber geschafft.
Ne? Ich glaube, der vorletzte war er.
Ja, aber er hat es halt noch reingeschafft. Ja, und natürlich haben dann auch am Freitag sah es ja so ein bisschen so Armageddon-mäßig aus. Die Sonne schien über dem Platz und du hast übers Meer diese Wolkenwelle da anrollen gesehen. Das sah schon so ein bisschen apokalyptisch aus. Und wo dann halt die Wolken auch gekommen sind, da gab es ja dann mal kurz einen Guss und den Wind. Das war auch die Phase, wo Scottie Scheffler dann sein erstes Bogey dann gespielt hat auf einmal, wo dann dieses Extremwetter dann kurz reingezogen war. Und das hat dann halt auch gezeigt, okay, das kann Linksgolf halt auch mitbringen. Und wir hatten es letzte Woche besprochen, diese Wetterkapriolen blieben ja letztendlich jetzt aus, anders als vorher angesagt. Weniger Regen als vermutet war und auch ja konstant bleibender Wind. Das waren beste Spielbedingungen vor Ort. Und das war schon dann wie immer beeindruckend zu sehen, wie selbst gute Spieler damit zu strugglen haben, ja, weil sie vielleicht dann nicht ihren Ballflug so im Griff haben. Die interessantesten Statistiken, die mir immer wieder auffallen bei Linksgolf, ist, oftmals ist es gar nicht so bedeutend, die Spielbahn zu treffen vom Tee. Weil ich glaube, es war auch Schefflers 5 oder 6 Unterrunde. Da hatte er 2 von 13 Fairways getroffen, weil der Ball dann halt so leicht an die Kanten, da sieht man halt dann auch immer wieder, was diese Statistiken letztendlich wert sind. Das waren dann schon immer wieder beeindruckend zu sehen. Du weißt, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Linksgolf, all das, dieses Szenario links und rechts auch der Spielbahn war wieder beeindruckend. Natürlich, muss ich auch gestehen, Sonntag habe ich dann auch ein paar andere Sachen zwischendurch gemacht, als jetzt immer nur das Turnier halt, zu verfolgen.
Das ist leider halt genau das Ding, dass da irgendwie die Spannung halt dadurch halt relativ raus ist. Du guckst am Samstagabend aufs Leaderboard und denkst dir eigentlich, okay, ey, man kennt ja Scotty, man weiß ja, wie der drauf ist und auch, dass er einfach, dass es den auch null interessiert, dass da jetzt noch ein Verfolgerfeld ist. Der ist dann halt da oben und ruft einfach seine Qualität ab, Punkt. Und da kommt auch keiner mehr ran. Und das ist so ein bisschen, ganz sagen, ja gut, kann man sich jetzt noch angucken, aber irgendwie die Spannung ist damit raus offiziell. Und so war es dann ja auch.
Ja, und die Spannung war vielleicht mal so für 5 Minuten wieder da, als Gothrop und English da Birdie spielten. Scheffler, weil er halt Lust hatte, aus dem Fairway-Bunker versucht hatte, den Ball direkt Richtung Grün zu spielen, sich einen Double-Bogey zog aus dem Nichts. Er spielt halt am nächsten Loch direkt wieder ein Birdie, als wäre nichts gewesen. Gothrop und English, der eine spielte sogar einen Bogey und da waren es dann wieder auf einmal 7 Schläge.
Ja, ja,
und
das ist so.
Ab da an war es dann Cruise Control, wie man so schön sagt. Man muss auch noch ehrlich gestehen, er hat ja auch gefühlt noch 5 Schläge liegen lassen, ohne das Double Bogey. Putts, die dann nicht gefallen sind, und ja, das war schon mehr als beeindruckend. Ich glaube auch, die anderen Jungs da oben auf dem Leaderboard, die jetzt gefühlt kein schlechtes Golf gespielt haben, die haben das, glaube ich, gar nicht verstanden, was mit denen da gemacht wurde. Und das ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen, die man jetzt vielleicht ja nicht schon einplanen konnte, die man auch nicht so nicht vermuten konnte, aber die natürlich auch Scheffler jetzt entgegenkam. Ja, und wenn es dann halt so reinläuft, wie es bei ihm dann reingelaufen ist, eine Wahnsinnsstatistik war zum Durchschnitt des Feldes, hat er über 8 Schläge mit dem Putter gut gemacht. Das ist dann halt eine andere Welt, wenn du so dominant auf den Grüns bist, was ja eigentlich nicht so der Fall ist. Und ich glaube auch, dass die etwas langsameren Grüns den Tour-Puttern, die jetzt nicht so gut im Average sind, wozu er nicht gehört, ist ja oft noch immer so ja, so seine Problemzone. Wenn ein Scheffler gut puttet, klar, dann gewinnt er oft. Puttet er nicht so gut, dann ist er halt Top-10-Ergebnis, was immer noch beeindruckend ist. Aber halt diese langsameren Grüns kommen, glaube ich, diesen nicht ganz so guten Puttern dann doch entgegen, weil die Fehlermarge halt kleiner ist. Also wenn du dann halt nicht die komplette Pace hast bei einem, wir kommen von den US Open, von einem Stimp 13, 14, dann kriegst du es die ganze Woche nicht hin und dann hast du derbe Rückputz oder du lässt den Ball deutlich zu kurz und das bringt dich dann in Bredouille. Das ist halt bei Linksgrüns jetzt nicht der Fall, weil da sind dann die Jungs schon auch so gut genug, um den Ball halt ranzukriegen. Und ja, das war ja eine Ballklinik. T2 Green war mehr als beeindruckend.
Das war ja auch ein Platz, auch der T2 Green eigentlich gezählt hat, ne? Kannst du eigentlich sagen.
Ganz genau.
Wer T2 Green gut war an dem Tag oder in den Tagen, der hatte eigentlich da, wie du schon sagst, Putten war dann nicht so ultra schwer wie in US Open.
Ja, und es gab Momente, die gezeigt haben, wo vielleicht so dieses das Momentum umschlagen wollte, sei es zu McIlroy, sei es auch in den vorderen Runden, Rosie war auch auf einem guten Heater, dann hauten sie halt einen Ball weg oder spielten sich dann in Bredouillen, spielten Double Bogies und schon war das Momentum wieder ja kalt und das hat er in Scheffler nicht. Wie schon gesagt, er hatte diesen kurzen Momentum-Killer mit dem Double Bogey am Sonntag, was er direkt wieder gesagt hat, okay, dann spielen wir halt wieder ein Birdie, das dann halt auch gemacht hat. Und der Rest war halt dann auch beeindruckend, weil er es dann geschafft hat, jegliche Probleme, und bei Linksgolf ist das Problem, wenn du vom Tee eben diese tiefen Fairway-Bunker triffst, konnte er halt alle außen vor lassen. Also ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, an Samstag oder an Freitag, dass ich da einen Scheffler mal in einem Fairway-Bunker gesehen habe, schweige denn in einen Grün-Bunker. Und dann war das alles ums Grün rum, war schwer beeindruckend. Und das ist natürlich dann sowas von ein verdienter Sieg. Sein zweites Major in dem Jahr. Und er ist jetzt schon bei 3 von 4 Major-Siegen. Das heißt, im nächsten Jahr geht's dann bei den US Open los. Kann Scotty Scheffler den Career Grand Slam vervollständigen? Ja, und das ist dann natürlich mehr als beeindruckend. Und er menschelt dann halt auch noch nach den Turnieren so, dass man halt dann nicht mal irgendwie den nicht leiden kann, sondern auch dieses, ja, mit seinem Sohn und auch seine Interviews, die sehr privat und persönlich halt auch immer sind und halt er da auch nichts so raushängen lässt, wie von wegen, ja, ich brauche eigentlich den Erfolg nicht. Ich sag immer, das lässt sich halt gut erzählen, solche Stories, wenn ich dann halt wie er in den letzten Jahren so erfolgreich war. Natürlich braucht man dann den Erfolg nicht mehr. Dann ist es im Grunde nur noch ein Spaß.
Nichts macht erfolgreicher als der Erfolg, ne?
Richtig, ja. Und nichts macht es entspannter, als dann halt eben nicht zu gucken, wie ich halt die nächsten 4 Wochen oder 3, 4 Monate auf der Tour planen muss.
Ja, ja. Ob ich das mir
muss
leisten
jetzt schon
kann
lange nicht mehr.
Oder ob ich mir mein Tour-Ticket leisten kann oder irgendwas, ja.
Ja, erstmal das. Und er überlegt sich dann halt, okay, landen wir mal eben mit dem Privatjet dort noch zwischen. Das ist dann halt ein ganz entspanntes Leben.
Ja, aber macht es ja trotzdem unaufgeregt, ne? Also
absolut.
Ich meine, da gibt es andere Golfer, die das halt irgendwie, oder andere Sportler vor allem, die das dann halt übertreiben. Und ich meine, er ist ja gefühlt immer noch, also der Typ, der da irgendwie so einen alten Stationwagen fährt und irgendwie entspannt ist. Also das ist irgendwie eine lustige Persönlichkeit, weil der halt nicht so schillert nach außen hin. Deswegen, also ich habe eine Statistik gelesen, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber irgendwie ist es vom ersten bis zum zweiten Major, hat er genau wie Tiger irgendwie fast 1200 Tage nur gebraucht in dazwischen. Aber Tiger war natürlich da schon in aller Munde, ne? Und auch irgendwie die gesamte Welt kennt einen Tiger Woods, selbst wenn es mit Golf nie was zu tun hatte. Also gewisse Namen sind halt ikonisch für einen Sport, selbst wenn du ihn nie gesehen hast. Und ein Scotty Scheffler, das zeigt ja auch dieser lustige Incident mit diesem Officer Gillis, als er den arrested hat mit, ja, Junge, hier, du fährst an einer Linie vorbei, geht ja nicht. Ein Tiger Woods hätte damals als doppelten Major-Sieger keiner verhaftet, glaube ich, weil jeder kennt Tiger Woods, während ein Scotty Scheffler doch weitgehend so als Persönlichkeit unterm Radar fliegt.
Ja, genau, und man nimmt es ihn halt auch zu 100% ab, ja, so wie er da halt sich hinstellt. und das halt auch so sagt, so total unaufgeregt, wie ich schon gesagt habe, total menschlich kommt das alles rüber. Und du hast es angesprochen, das ist genau auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich exakt die gleichen Tage, 1197 Tage zwischen dem ersten Major und dem vierten Major. Ja, vier Major-Siege hat er jetzt schon, zweimal Augusta, PGA Championship in diesem Jahr und jetzt die Open. Das heißt, US Open ist dann noch frei und das ist dann halt schon beeindruckend. Und seit Anfang Mai, es gibt ja immer noch diesen Tweet, gab es ja noch, der noch nicht allzu lange her ist, von Phil Mickelson, ob er denn vor dem Ryder Cup ein Turnier gewinnen wird. Wir hatten es damals auch kurz angesprochen. Und zwei Wochen später kam es ja dann zum ersten Sieg bei dem Byron Nelson für Scottie Scheffler. Und seit Anfang Mai waren es jetzt vier Turniersiege bei 12,3 Millionen Dollar Preisgeld. Ich glaube, da gab es auch eine Ansage vom Caddy Teddy, dass es da mal wieder Zeit wird, dass Payday ist.
Genau.
Und
das Spielgeld ist alle. Du musst jetzt wieder was gewinnen.
Genau. Ja, und das ist schon sehr beeindruckend, dass er auf diese Art und Weise so da performt.
Aber dann doch recht unemotional. Also es ist jetzt nicht so, dass er da so Victory und Yeah, sondern einfach so, wo du denkst, so, ey, macht es ihm überhaupt noch Spaß oder ist es schon, hat er das Feld jetzt schon so deklassiert, dass es ihn selber langweilt? Das kam ja jetzt so ein bisschen bei Social Media auf.
Genau, also auch nach dem Erfolg, da gab es natürlich so dieses obligatorische Winken in die Menschenmenge und dann seine Frau und sein Sohn und ja, es wirkt jetzt nicht wirklich so overwhelmed, ja, natürlich ist es, glaube ich, auch eine andere Anspannung, wenn du halt den ganzen Tag in einem engen Fight bist und am Ende dann als Sieger rausgehst, als dass du dann halt versuchst, so einen teilweise sieben Schläge Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Das hat ja schon den ein oder anderen Spieler halt auch dazu schon gebracht, dass dann solche Führung noch verspielt wurde.
Und da muss ich sagen, da ist ja Scotty. Der
Fall ist ja da Adam Scott gewesen, auch bei einem Open-Turnier, wo er vier Schläge vor Schluss oder vier Löcher vor Schluss, vier Schläge, meine ich, vor Ernie Els Vorsprung hatte und dann vier Bogies hinten rausspielte. Oder er war drei Schläge vorne und er schaffte es, vier Bogies am Stück zu spielen. Und das ist bei Scheffler zu keinem Zeitpunkt irgendwie in der Nähe gewesen und das macht es dann doch wiederum beeindruckend, wie fokussiert on point er dann diesen Erfolg eingefahren hat.
Ja, nicht nur fokussiert, was ich noch sagen wollte, ist halt, der hat ja schon seine Victory Speech in der Hintertasche gehabt, in seinem Notizbuch, ne? Also der wusste schon, ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen sein Mindset, dass du schon weißt, okay, gehe ja als Favorit auf die Runde, wahrscheinlich gewinne ich das eh, in Klammern, ich bin ja Scotty, schaffe ich schon, dann nehme ich doch mal gleich hier meine Brutto-Reden-Siege mit, damit ich niemand vergesse. Also das ist dann schon echt, finde ich, eine Nummer, wo du sagst so, okay, ich weiß nicht, ob jeder Profi sich schon mal seine Siegesrede vorschreibt, weil er es erwartet zu gewinnen. Und das ist schon, ja, das ist schon ein anderes Mindset, als zu sagen, mal gucken, ob ich das Ding mitbringe und dann bin ich halt vorbereitet, aber das dann schon fertig vorbereitet mitzutragen, ist schon irgendwie Next Level.
Ja, das ist schon krass. Ich sage auch meinen Schülern immer, schreibt euch Spicker, ja, weil wenn ihr die schreibt, dann braucht ihr die am Ende gar nicht mehr. Da war es dann anscheinend doch, dass er vielleicht den einen oder anderen noch nennen wollte unbedingt. Und ja, beeindruckender Erfolg und jetzt ist da die Major Season schon wieder vorbei und man ist gerade erst gefühlt in der Jahreszeit, wo es jetzt anfängt, wo man so viel auf dem Platz ist und jetzt muss man schon wieder bis April warten. Für die Topspieler bedeutet es ja jetzt nochmal Playoff-Zeit, FedEx Cup, dann auch Road to Dubai, das Finale in Dubai auf der DP World Tour und dann ist Ryder Cup im September und dann ist im Grunde da auch die Saison schon wieder in the books und dann heißt es schon wieder die Vorbereitung zur 2026er Major-Saison kann man gespannt sein, wie das dann wird. Die Open haben auf jeden Fall wieder Lust auf mehr gemacht. Das einzige Major in Europa sorgt da natürlich für unglaubliche TV-Zeiten. Sky hat, glaube ich, 50 Stunden gesendet in 4 Tagen. Ja, das ist dann schon mal auch eine Berichterstattung, die beeindruckt. Dem natürlich auch geschuldet, dass es da nicht so die wirklichen Wetterkapriolen gab mit Unterbrechungen. Das ist natürlich dann immer positiv. Und ich habe mich auch immer wieder erwischt, sei es auf dem Telefon kurz reinzugucken, unterwegs oder dann halt auch den Fernseher anzumachen oder auf dem Tablet zu schauen. Und da war dann auch wieder ja der Zeitpunkt gegeben, wo man all die Top-Spieler wieder gesehen hat. Und da hast du auch den Unterschied zu einer amerikanischen Produktion gesehen, denn sogar die Liv-Spieler hatten vergleichsweise viel TV-Zeit im Vergleich zu den anderen Majors. Das war gut zu sehen, dass da halt auch gutes Spiel mit TV-Zeit gewürdigt wurde. Mickelson, der am Donnerstag sehr gut performt hatte, ein Westwood, der vorne mitgespielt hatte, natürlich dann Bryson, Dustin Johnson am Samstag. Das war wieder wie zu guten alten Zeiten, kann man sagen. Die Big Names alle mit vertreten. Und ja, also hat mir persönlich riesen Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen. Nur halt die Schippe Spannung, mehr wäre jetzt natürlich das i-Tüpfelchen noch gewesen.
Ich habe einen Score, der ganz witzig war. Der war nämlich so ein Worst Score. Da haben sie einfach mal gezeigt, was sozusagen an den Bahnen gespielt wurde, an dem Tag an schlechtesten Ergebnissen. Und es ist eine 118 rausgekommen. Fand ich auch ganz interessant. Also die Pros insgesamt übergreifend haben eine 118 gespielt als Worst Score. Ich weiß nicht, den Bestscore haben sie, glaube ich, nicht mitgepostet, aber es ist natürlich ein herausfordernder Platz, wo du mal eben auch hohe Nummern kriegst, ne, wenn der Ball da in einer miesen Lage ist. Also Shane Lowry hat ja zum Beispiel auch ein halt dummes Penalty bekommen, noch im Review hinten raus, was auch ein bisschen Aufregung gebracht hat. Ich auch denke, gut, jeden Kamerawinkel dann zu reviewen, ist auch ein bisschen komisch, so nach dem Spiel. Da kommen wir schon leicht in den VAR-Keller, wo ja auch keiner beim Golf eigentlich hin will, glaube ich. Und ansonsten wurde ja auch gesagt, aus den Fairway-Bunkern kannst du eigentlich nicht attackieren, da musst du einfach nur rausspielen. Also das ist, glaube ich, ein Platz, der auch sehr fordernd ist. Das Gute ist, der ist in Europa, das heißt, man könnte hinfahren und den spielen, für den, der mal Lust hat. Und ansonsten
420 Pfund, glaube ich, hatten sie gesagt.
420 Pfund, naja, es ist ja schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Aber man kann immerhin hinfahren und spielen. Wobei ich nicht weiß, wie viel Spaß dieser Platz macht, ehrlich gesagt, dann für Normalgolfer.
Moment, ich schaue noch mal. Wird einem gleich angeboten.
450 Pfund eine
Runde. Ja, 420 Pfund pro Person ist das Green Fee. Hm.
Ja, also würde ich sagen, du hast ja da immer in den Bildern hinten die ganzen Wohnwagen gesehen. Da kann man sich ja dann so eine schöne kleine Lodge mieten mit dem Campervan und dann das ganze Urlaubsgeld mal in den Dünen verballern. Also genug Bälle mitnehmen, würde ich sagen, ist vielleicht noch ganz interessant. Weil ohne die Spotter und die Leute, die sagen, wo der Ball hin ist, ist Linksgolf natürlich auch immer ein bisschen Risiko. Ne? Wenn du da gesehen hast, genau, das Target, was da war, wo du denkst, okay, wo soll ich, also ohne Caddy oder ohne Platzkenntnis, wüsste man da teilweise nicht, wo man dann anspielen muss. Ne? Da, glaube ich, macht man sich Illusionen, dass man einen guten Score kriegt. Von daher eine 118, glaubst du, die ist realistisch für einen Normalgolfer?
Schwer zu sagen. Das verzerrt ja das TV-Bild, das weiß ich mittlerweile auch, glaube ich, in den meisten Fällen sehr. Da sehen manche Plätze größer aus, als sie dann teilweise wirklich sind. Und dann kommt es da natürlich auch vom Wetter sehr stark ab. Ja, also kann ich nicht beurteilen, ob 118 ein realistischer Score ist. Weiß ich nicht.
Naja, für mich auf jeden Fall, würde ich sagen, bei so einem schwierigen Platz. Das ist ja von weiß und man findet nichts. Könnte ich mir schon, da sehe ich mich schon eher drin. So. Man sagt ja immer, diese Championship-Plätze, wer weiß, ob man die besser spielt oder wie das wäre. Ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube, die sind ja auch nicht gerade auf Einfach- und Freizeitspieler getrimmt. die sind ja schon so angelegt, dass du halt da harte Bedingungen hast, könnte man ja sagen.
Hundertprozentig, ja. Also da muss man dann wirklich sehen, was ist da möglich, aber das würde jetzt ausufern. Das kann ich und möchte ich da auch nicht in der Situation beurteilen, was da jemand in so einem Championship-Kurs spielt. Da gibt's mittlerweile auch genügend YouTube-Videos, wo dann gute Amateurgolfer versuchen, einen gewissen Score unter Championship-Bedingungen dort spielen zu können. Und da kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, wie es dann ist, so einen Platz zu spielen, wenn die es dann gerade so schaffen, vielleicht die 90 zu unterbieten. Aber sonst jetzt einen erwarteten Score noch zu kommunizieren, das kann ich nicht sagen.
Also du wie immer ein even paar Runde.
Mindestens, ja.
Sehr schön. Ja gut, ansonsten der Whisky-Sponsor war ja deutlich zu sehen. Ich glaube, das kann man ja auch noch als Übertragung nehmen, aus Nordirland noch ein bisschen diese Whisky-Vibes mitzunehmen.
Ja.
Ich fand es mal wieder schön, einen Linksplatz zu sehen, auch in einem Championship-Setup jetzt so aus Nordirland. Ich finde, die Open kann man immer sich anschauen. Muss jetzt nicht immer St. Andrews sein. Ich finde es schön, dass die auch rumwechseln. Von daher fand ich das Open eigentlich total spannend die ersten Tage. Wie gesagt, hinten raus, dadurch, dass Scotty so hart dominiert hat, war es ein bisschen erwartbar. Naja. Und selbst Fitzpatrick war von Rory-Gesängen genervt, habe ich gesehen. Das war sehr schön. Mhm. Aber der wurde gut gefeiert, auch wenn er dann halt nicht das Ding holen konnte. Aber ich finde, der hatte da auch so seine Fanbase und das war ganz schön zu sehen.
Jo, ja, das, wenn du natürlich von dort kommst, hast du die Homecrowd auf deiner Seite. Aber, und das hat er zwar nicht so zugegeben, ist es, glaube ich, trotzdem noch schwieriger, dann dort zu gewinnen, weil die Last, die du halt noch die ganze Woche mit dir rumträgst, glaube ich auch noch extra Interviews, Auftritte, Presse, du kennst gefühlt jeden, der da wahrscheinlich rumläuft, du kennst den Platz in- und auswendig, das erweckt natürlich auch Erwartungen, die Leute zum einen haben, die der Spieler für sich selbst hat, ja, das hat ja Shane Lowry auch gesagt, und das ist dann nicht immer wirklich erfolgsbringend, sondern vielleicht auch so ein bisschen erfolgshemmend, weil ja die Angst vor dem Gewinn vielleicht größer ist und somit dich so ein bisschen einschränkt. Aber gut, da hätte schon alles perfekt laufen müssen für einen McIlroy, damit er da vorne Scheffler noch die Stirn bieten hätte können.
Hätte Fahrradkette. Deswegen
genau.
War ein schönes Open und ja, wie du schon sagst, jetzt müssen wir eine Weile warten, bis wieder das nächste große Turnier wartet. Aber mal schauen, es kommt ja noch einiges dieses Jahr. Ich habe noch eine schöne kleine Foreshadowing-Kategorie. Wir haben ja mit unserem lieben Ex-Praktikanten, dem Robert, der hier auch im Studio mal servieren durfte, der schreibt jetzt ein Golfbuch, und zwar Das große Golf oder Der große Golf als Golfratgeber. Und der hat eine kleine Kategorie uns als Schmankerl mitgegeben, nämlich sein erstes Kapitel über den Hero Shot Beauty. Und da hat ja, glaube ich, der ein oder andere bestimmt schon in einer Situation gestanden und mal so einen Hero Shot ausprobiert. Du bist ja eigentlich eher der Beamtengolfer, oder bist du auch so ein Typ für einen Hero Shot?
Ab und an kann man den mal einstreuen. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn man oft auf der Spielbahn liegt, braucht man den selten. Ja, und nein, also man liegt natürlich nur auf der Spielbahn. Man muss immer abwägen, was bringt mir das jetzt eventuell? Wie weit bringt es mir jetzt oder mich in dieser Person oder in dieser Situation halt weiter? Und oft, jeder kennt es, hat der Hero Shot dann auch zum Zero geführt. Ja, ist der andere Weg, ja. Nicht vom Zero to Hero, sondern vom Hero to Zero. Und da muss man abwägen, die Situation, oftmals natürlich dann auch Balllage und was bietet mir diese Spielsituation für Möglichkeiten und für Räume. Und dann muss man für sich entscheiden, gehe ich dafür oder gehe ich nicht dafür.
Oder auch mein Können. Was hat das für Situationen und Räume? Das
muss genau,
man ja richtig. Auch einschätzen. Ja.
Genau.
Ja, aber da hören wir doch mal rein und beenden wir die Sendung doch mit einem Kapitel aus dem Ratgeber Das große Golf, Beauty. Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen.
Genau.
Und ich freue mich, dass wir euch heute den Robert mit seinem ersten Kapitel vom großen Golf präsentieren dürfen. Let's go!
Der Hero Shot. Warum Sicherspielen für Feiglinge ist. Oder wie man mit einem Schlag zum Helden wird und mit drei weiteren wieder zum Normalsterblichen. Meine lieben Mitstreiter, auf dem heiligen Rasen dieser Welt lassen Sie mich Ihnen eine fundamentale Wahrheit mitteilen, die Ihnen kein Pro jemals verraten wird. Golf ist kein Sport, Golf ist Theater. Und was wäre ein gutes Theaterstück ohne Drama, ohne Risiko, ohne jenen einen Moment, in dem sich Triumph und Katastrophe die Waage halten? Genau hier kommt der Hero Shot ins Spiel. Zunächst die Fakten. Denn auch wir Helden brauchen eine solide Grundlage für unsere Tollkühnheit. Ein Baum besteht zu 99% aus Luft. Das wissenschaftlich erwiesen und keineswegs eine Erfindung übermütiger Golfer. Zwischen zwei deutschen Bäumen liegen durchschnittlich 4 bis 5 Meter. Das sind Lücken, durch die man einen Kleinwagen fahren könnte. Und Sie zögern, da einen winzigen Golfball hindurchzuschlagen? Der große Tiger Woods spricht von Fenstern, die er überall sieht. 4 bis 5 Meter breite Fenster? Mein lieber Freund, das sind keine Fenster, das sind scheunentorgroße Durchgänge. Ein Elefant könnte hindurchspazieren, ohne die Ohren einzuziehen. Jeder kennt es. Sie stehen da im Wald. Ihr Ball liegt malerisch zwischen Farn und Unterholz und vor ihnen öffnet sich besagtes 5 Meter breites Fenster. Ihr Trainer würde jetzt sagen, spielen Sie sicher zurück aufs Fairway. Ihr Verstand nickt, Ihr Handicap auch, aber Ihr Herz schreit Hero Shot. Und wissen Sie was? Ihr Herz hat recht. Lassen Sie uns ehrlich sein. Werden Sie sich in 20 Jahren daran erinnern, dass Sie an diesem Tag eine 76 statt einer 82 gespielt haben? Nein. Werden Sie sich daran erinnern, wie Sie zwischen zwei Bäumen hindurch über einen Bach unter einem Ast durch direkt neben der Baumwurzel den Ball so präzise geschlagen haben, dass er sanft auf dem Grün landete? Ja, bis an Ihr Lebensende. Das ist der Unterschied zwischen einem Golfer und einem Helden. Der Golfer spielt auf Nummer sicher. Der Held spielt auf Nummer unsterblich. Zugegeben, statistisch gesehen gelingt der Hero Shot nur in einem von 100 Fällen. Aber was für eine Statistik. Das bedeutet, 99 Mal werden sie scheitern und einen gewöhnlichen, mittelmäßigen Schlag spielen müssen. Einmal jedoch, ein einziges, glorreiches Mal werden sie Geschichte schreiben. Dieses eine Mal wiegt die 99 anderen auf. Denn nach diesem einmal werden sie nicht mehr Peter, der mit dem 18er Handicap sein. Sie werden Peter, der Held vom 7. Loch sein. Peter, der zwischen den Bäumen hindurchgeschlagen hat sein. Peter, wie damals bei Augusta. Wenn sie dann mit stolz geschwellter Brust zum nächsten Tee schreiten, wenn die Mitspieler noch immer ungläubig den Kopf schütteln, wenn die Geschichte bereits ihre ersten Ausschmückungen erfahren hat, es waren mindestens 3 Bäume. Dann wissen Sie, das Ergebnis auf der Scorekarte ist völlig belanglos geworden. Mögen die anderen ihre braven Pars sammeln wie Briefmarken. Sie haben etwas Unbezahlbares gewonnen. Eine Geschichte, die nie langweilig wird, nie verblasst und mit jedem Erzählen ein wenig größer wird. Schlussfolgerung? Daher meine dringende Empfehlung. Haben Sie keine Angst vor dem Hero Shot. Umarmen Sie ihn. Lieben Sie ihn. Denn am Ende des Tages fragt niemand nach Ihrem Score. Aber jeder will Ihre Geschichte hören. Und sollte der Schlag doch einmal schief gehen? Nun, auch das ist eine Geschichte. Nur eine andere. In diesem Sinne, möge Ihr Ball stets zwischen den Bäumen hindurchfinden und Ihr Mut niemals kleiner werden als Ihr Handicap.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.